Mein Stutz, dein Stutz, Stutz für alle, die es nicht wissen, vielleicht auch aus anderen Ländern, ist das schweizerdeutsche Wort für Geld. Mein Geld, dein Geld. Und wir brauchen einen schweizerdeutschen Titel, weil bitte alle Internationalen da, Schweizer redet nicht gern über das Geld. Und schon gar nicht darüber, wie viel sie verdienen. Also es ist sehr unanständig, mich als Schweizer zu fragen, wie viel verdienst denn du, Paul? Dann werde ich alle möglichen Ausreden finden, um auf irgendetwas anderes zu reden kommen. Okay, jetzt ihr wisst alle und dürfen wissen, wie viel das ich verdiene, weil das kommt an der Gemeindeversammlung, könnt ihr alles anschauen. Aber ich bin in einer Ausnahme, also es ist einfach, Schweizer reden nicht so gerne über das Geld. Und weil ich anständig bin, werde ich euch jetzt nicht fragen, wie viel verdienst du. Aber vielleicht gibt es etwas, was dich interessiert, nämlich verdienst du eher viel oder wenig. Falls du für Geld schaffst, auf das können wir dann auch noch zu reden, wir arbeiten manchmal, aber wir werden nicht bezahlt dafür. Aber jetzt, falls du einen Lohn verdienst, verdienst du eher mehr oder eher wenig. Und dazu musst du wissen, wie viel haben die Schweizer durchschnittlich letztes Jahr verdient. Gemäss dem Bundesamt für Statistik, was ist 2022 der Durchschnittslohn brutto in der Schweiz? Was würde er sagen? Ist es A, 5.234, B, 5.967 oder C, 6.665? Darum ist alles gut. Also, nein, jetzt müssen wir zuerst mal schauen. A, wer findet A? Okay, B, C, ja, yeah. Da haben die meisten, es ist tatsächlich C. Also, der Durchschnittslohn bei 100%. Und jetzt bist du gerade am Hirn, gell? Wie viel verdiene ich jetzt schon wieder brutto? Wenn du weniger verdienst als 6.665 Franken, bist du ein Wenigverdiener in der Schweiz. Wenn du mehr verdienst, bist du ein Besserverdiener. Und jetzt können wir alle zusammen nach dem heutigen Gottesdienst und am Schluss von dieser Serie heimgehen. Die einen zu Tode betrübt, ich verdiene weniger als alle anderen. Und die anderen himmelhoch jauchzen, sie verdienen ja mehr als die anderen, die so wenig verdienen. Oder? Das wäre auch schade, wenn wir mit so etwas heimgehen würden, nach dem heutigen Gottesdienst oder nach dieser Serie. Ich habe wirklich gebetet dafür, dass wir mit etwas anderem heimgehen. Mit zwei Sachen in unserem Herzen und in unserem Leben, die uns eine völlig andere Ausrichtung geben. Völlig egal, ob du Geld hast oder kein hast. Weil wir haben Leute da, oder vielleicht schaust du zu online, du hast kein Geld, de facto. Oder ob du viel Geld hast. Nämlich Dankbarkeit und Investieren. Dankbarkeit für alles, was Gott dir gegeben hat in deinem Leben. Und er hat dir einiges gegeben. Dankbarkeit für die Zeit, die er dir gegeben hat, die Fähigkeiten, die Ressourcen, die Kräfte, die er dir gegeben hat, aber auch das Geld. Und gleichzeitig einen neuen Wunsch und eine Freude und einen Willen und eine Sehnsucht, eine Lust vielleicht sogar, das alles zu investieren. Auf die Art und Weise, wie es Gott zu uns vor die Füsse legt. Und das werden wir jetzt miteinander entdecken. In dieser Serie, wo 4 Sündungen dauert, heute meine Investition. Wie sieht das aus? Das werden wir heute anschauen. Das führt über dann nächste Woche zum über das Spenden reden. Wir werden darüber reden, wie sollen wir unser Geld gemäss der Bibel spenden. Da werden wir miteinander auch anschauen, ob das wirklich stimmt, dass das in der Bibel steche, dass wir den 10. Teil, 10% von dem, was wir verdienen, sollen spenden oder nicht. Das werden wir nächste Woche anschauen. Dann mein Wirtschaften oder meine Haushalterschaft. Haushalterschaft ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir entwickeln müssen. Und dann am 29. Januar werden wir auf eure Fragen eingehen. Und da habt ihr eine Art Online-Flipchart, wo ihr eure Fragen während diesen ganzen 3 Wochen einfach reintun könnt. Jetzt schon während dem Gottesdienst. Ihr habt den Code online, auch im Chat. Da im Saal habt ihr den Code auf dem Zettel, den ihr bekommen habt, hoffentlich am Eingang. Und dort könnt ihr eure Fragen oder Kommentare hineinschreiben. Und zwar auch nachdem, dass ihr vielleicht daheim reflektiert habt über diese Predigt oder in den Kleingruppen im Team geredet habt. Ihr könnt dort eure Kommentare hineinbringen. Und aus dem heraus werden wir dann die 4. Predigt dann gestalten. Von dem, was das auslöst, auch bei euch. Die Bibel sagt sehr viel über den Stutz. Über das Geld, über Wohlstand und materielle Güter. Die Bibel sagt an mehreren 100 Stellen etwas über Sexualität, aber an mehreren 1000 Stellen etwas über das Geld. Das heisst, es ist wichtig, dass man das anschaut. Und die Bibel sagt mitunter, wenn man es oberflächlich anschaut, sehr Unterschiedliches, fast Widersprüchliches. Und man muss in die Tiefe graben, um diese Sachen kombinieren zu können. Und weil wir so eine Fülle und eine Breite an Aussagen haben in der Bibel, gibt es im Christentum, wenn ihr Literatur leset oder Predigten hört, recht unterschiedliche, mitunter sogar völlig entgegengesetzte Meinungen, was das Geld anbelangt. Wir haben auf der einen Seite das Wohlstandsevangelium. Das Wohlstandsevangelium ist eine Meinung, die sagt, genug Geld haben, wenn du genug Geld hast, ist das ein Zeichen, dass Gott dich gesegnet hat. Und Bibelstellen, die gebraucht werden für diese Meinung, sind tendenziell im Alten Testament. Man kann sagen, wieder oberflächlich gelesen, das Alte Testament ist sehr viel positiver eingestellt gegenüber Geld und Wohlstand und das Neue Testament ist eher kritisch eingestellt. Jetzt, aufpassen, wir haben in beiden Testamenten auch kritische und gute Stimmen für das entsprechend andere. Also man muss immer das Zeug ein bisschen tiefer anschauen, aber wenn man schnell einmal durch die Bibel liest, hat man im Alten Testament mehr Positives. Und so zum Beispiel für die haltige Stelle aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen, der Segen des Herrn, und das steht in der Bibel, macht reich. Obla, das ist jetzt interessant. Eigene Mühe, schaffen, etwas fürs Geld tun, tut nichts hinzu. Okay? Wohlstandsevangelium. Finden wir spannend. Das heisst, hast du zu wenig Geld, dann bist du in aller Schlichtheit ein schlechter Christ. Hast du zu wenig Glauben. Okay? Das wäre so die Meinung. Jetzt gibt es natürlich auch die andere Seite, und das ist das Käse. Und das Käse sagt im Prinzip genau das Gegenteil. Alle Christen sollten arm sein. Wenn du ein Haus hast und vielleicht ein bisschen eine schönere Uhr, dann bist du ein schlechter Christ. Wenn du reich bist, bist du ein schlechter Christ. Dann bist du ein verweltlichter, gläubiger Mensch. Und da haben wir jetzt eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Wohlan nun, ihr Reichen? Und ob du reich bist, das lassen wir jetzt einfach mal auf der Seite. Im internationalen Vergleich sind viele, wenn nicht alle Schweizer, grundsätzlich reich, aber wir müssen ja auch leben in unserer Kultur. Also vielleicht passt es dann auch wieder nicht, das Wort zu brauchen, aber da steht einmal das. Wohlan nun, ihr Reichen, weint und heult. Ich höre euch noch nicht brüllen und heulen. Über das Elend, das über euch kommen wird, weil ihr reich seid. Wow! Wie passen die Sachen zusammen? Wohlstandsevangelium oder Askese? Was stimmt jetzt eigentlich? Und die Aussage ist relativ einfach. Keins von beiden. Beide nehmen gewisse Bibelstellen und schauen andere Bibelstellen nicht so genau an und umgekehrt. Und es ist wichtig, dass wir die Fülle vom Material in der Bibel nehmen. Und wir gehen immer davon aus, die Bibel ist von einem Autor geschrieben, nämlich Gott. Es ist er, der sie inspiriert hat und hat Menschen gebraucht dazu. Und wenn ein Autor am Schreiben ist, wird er nicht am einen Ort etwas sagen und am anderen Ort sich widerspricht. Und darum müssen wir mal das ganze Material nehmen. Und eine von den grossen Problemen von diesen beiden Extrempositionen, die man findet, ist ihre Haltung gegenüber materiellen Gütern und Arbeit. Das Wohlstandsevangelium hat sehr eine hohe Meinung, Thumbs up, oder? Über materielle Güter und sagt, Schaffen ist vielleicht nicht ganz so wichtig, zum materielle Güter zu bekommen. Du musst vor allem gut glauben, musst ein toller Christ sein. Das Käse hat eine negative Haltung gegenüber materiellen und sagt, das ist schlecht, das ist vom Bösen schon fast. Und Arbeit ist ganz hoch geschrieben. Jetzt, was haben materielle Güter und Arbeit mit Geld zu tun? Natürlich sehr viel. Wir brauchen Geld, um uns Sachen kaufen können. Wie kommen wir zum Geld? Indem wir arbeiten. Es gibt immer Ausnahmen zu dem. Es gibt Leute, die kommen ihre materiellen Güter, vielleicht ihren Salat, den sie zum Mittag haben, über, weil sie ihn selber angebaut haben. Aber dann brauchst du vielleicht Geld, um den Samen zu kaufen. Aber vielleicht tust du auch den Samen selber anbringen. Also es ist nicht immer so, dass du immer Geld brauchst für alle materiellen Güter. Und die einen von uns, die müssen auch nicht arbeiten, um zu Geld zu kommen. Die haben vielleicht geerbt oder haben eine gute Investition gemacht und können einfach von dem leben. Aber der Normalfall ist, dass wir arbeiten müssen, um zu Geld zu kommen, damit wir uns etwas kaufen können. Und diese beiden Meinungen, die liegen schief in beiden Fällen, weil die Bibel hat eine positive Sicht von den materiellen Gütern und an dem Punkt ist einverstanden mit dem Wohlstandsevangelium gewissermaßen und auch eine positive Sicht vom Schaffen und grenzt sich durch das ab gegenüber dem und das grenzt es ab gegenüber dem. Die Bibel ist da an diesen beiden Orten und wenn wir richtig denken oder biblisch denken über das Geld, müssen wir schauen, was die Bibel zur materielle Güter, was ist das? und zur Arbeit. Und das werden wir miteinander machen. Ganz am Anfang, im ersten Kapitel, lesen wir, dass Gott Sterne, Meer, Erde, Vegetation, Tier und den Mensch gemacht hat und sagt, das ist sehr gut. Die materielle Welt ist von Gott erschaffen worden und Gott sagt, alles Materielle ist grundsätzlich sehr, sehr gut. Jetzt, was hat das mit Sofas zu tun und diesen Güter, die du daheim hast oder die du in der Migros einkaufst? Nun, sehr viel. Also, wenn es nicht Bananenbäume gäbe für Bananen und Kühe für Milch und Rahm, gäbe es keinen Bananensplit im Restaurant. Können wir das nachvollziehen? Das hat sehr viel mit dem zu tun. Wenn es keine Vegetation gäbe, gäbe es keine Sofas oder so Stühle, wo ihr drauf sitzt. Findet ihr den Stuhl gut, wo ihr drauf sind? Schon bequem, wo ihr daheim seid. Der Bildschirm, den ihr braucht, um daheim den Gottesdienst anschauen, da hat sehr viel Mittel aus der Erde. Also diese Sachen haben sehr viel zu tun mit den Gütern. Und die Bibel sagt da mal ganz grundsätzlich, dass materielle Sachen gut sind. Dass Käse sagt, das Zeug ist nicht gut. Wir müssen flüchen vor den materiellen Dingen in dieser Welt. Die sind schlecht. Jetzt, ich habe da in der Bibel etwas, was sehr zur Vorsicht mahnt, das Physische, das Materielle, vorschnell einfach abzuwerten. Es muss eher gesagt werden, dass alles Physische, das Materielle, ist gut, weil Gott, der Schöpfer, das gemacht hat. Ich habe die Predigt im Vorfeld am Montag schon mal ein paar geschickt für ein Feedback. Ich habe sehr spannende, hilfreiche Feedbacks bekommen, die die Predigt verbessert haben. Ein paar davon haben gesagt, aber Paul, das Materielle ist nicht gut in sich, sondern einfach neutral. Ein Mittel zum Zweck. Also der Bananensplit, der ist einfach ein Mittel zum Zweck. Ja, die Frage ist, was der Zweck ist. Einfach damit ich wieder Energie habe im Körper, da würde also auf Bananen schon ausreichen. Wieso denn noch Glasse? Verstehen wir da? Nein, ich glaube, das ist viel zu vorsichtig formuliert, zum sagen, das Physische ist einfach neutral. Nein, das Physische ist gut. Das ist ganz wichtig in der Bibel. Unsere westliche Kultur ist notorisch vergeistlicht. Alles nicht Materielle, nicht Physische, wird hochgehoben und das Materielle wird eher abgedruckt, wird entwertet. Das sehen wir an ganz vielen Stellen in unserer Kultur. Und das Judentum und das Christentum wehrt sich da massiv und sagt, nein, das Physische, das körperliche, materielle Güter sind gut, einfach nur, weil es Gott gemacht hat. Zum Beispiel da der Enzian in den Alpen. Super, hä? Ich denke, ich probiere sie beiden Gottesdiensten mal. Was ist das? Ein Edelweiss. Das ist das wichtigste Blümchen in der Schweiz. Jetzt hat das Blümchen, das Edelweiss, hat das Wert in sich oder ist es einfach nur neutral, ein Mittel zum Zweck? Stellt euch vor, jetzt das hat ein Fotograf gesehen, aber stellt euch so ein Edelweiss auf einem Matterhorn an einer Art vor, wo nie jemals ein Mensch das wird sehen. Nie wird jemals jemand das Edelweiss sehen. Ist es einfach neutral? Ist es, was ist das? Nein, es ist gut in sich. Warum? Weil es Gott gemacht hat. Weil Gott gibt dem Wert, weil er es hat wollen, weil er es erschaffen hat und möglicherweise er sich einfach an dem Blümchen freut. Alles Materielle hat Wert in sich und das nicht nur in der Höhe der Schweizer Alpen und Berge, sondern auch in der tiefsten Tiefe vom tiefen Meer. Wir haben hier den Ozean, den Pazifischen Ozean und da haben wir etwa 10 Kilometer unter der Oberfläche vom Ozean den Marianengraben. Das ist der tiefste Punkt der Erde. Mein Vater hat noch für eine Firma geschafft in Genf, von einem, der da ein bisschen runter ist in den 60er Jahren, aber ist nur etwa bis hierher gekommen. Jetzt vor ein paar Jahren ist einer ganz runter. Und da unten, da hat es Wesen. Und da fragst du dich, wer sieht die jemals? Die sehen zum Beispiel so aus. Und du fragst dich, was ist der Wert von diesem Fisch, von diesem materiellen Dingsbums? Niemand wird das Ding jemals sehen. Und schön finden, naja, da kann man sich drüber streiten. Aber der Fisch hat Wert. Ist ein Teil von der physischen, materiellen Welt, weil es Gott gemacht hat. hat in sich einen Wert und ist nicht einfach nur etwas Neutrales. Und ich will wirklich sagen, die Bibel verbietet es uns, materielle Güter grundsätzlich zu verteufeln oder negativ zu werten. Das ist einer der grossen Unterschiede vom Judentum, Christentum zu den meisten, wenn nicht sogar allen anderen Religionen. Der C.S. Lewis, ein Autor, ein Philosoph und Theologe, sagt es folgendermaßen. Er redet da auch über den Körper vom Menschen, aber er erweitert es dann auch aufs Physische. Das Christentum ist nahezu die einzige unter den großen Religionen, die den Körper durch und durch bejaht. Aus christlicher Sicht ist Materie etwas Gutes, nicht etwas Neutrales, nicht nur ein Mittel zum Zweck, es ist gut. Gott selbst hat einmal einen menschlichen Leib angenommen. Jesus Christus ist in einer, man nennt das Inkarnation, er ist Mensch geworden. Und wir werden auch im Himmel einen irgendwie gearteten Körper bekommen, der dann eines Tages ein wesentlicher Teil unserer Seligkeit, unserer Schönheit und unserer Kraft sein wird. Was der C.S. Lewis da sagt, ist, das Christentum hat eine sehr positive Sicht von materiellen Gütern. Und Gott findet die Sachen so gut, die Bananenbäume und die Kühe und den Körper und alles, was wir da haben, er findet das so gut, dass er sagt, das muss auch im Himmel, in der Zukunft einmal kommen. Und der Himmel ist eben nicht einfach ein abstrakter so Ort, wo keine Körperlichkeit da ist, wo wir als Seele einfach in einem körperlosen Zustand irgendwie sind, sondern am Schluss von der Bibel, jetzt sind wir am Anfang gewesen, jetzt gehen wir einen Sprung zum Schluss, heisst, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Zukunft ist wieder eine physische Zukunft. Und so haben wir in der Bibel eine sehr hohe Wertschätzung von materiellen Gütern, sogar in der gefallenen Welt. Aber an einem bestimmten Zeitpunkt, lesen wir in der Bibel, ist das Böse in die Welt gekommen und die materiellen Güter werden nicht plötzlich in sich etwas Böses. Denn wenn der Sündenfall, wie es Theologen nennen und viele Christen, in die Welt hineinkommt, sondern die materiellen Sachen bleiben, und ich zeige euch jetzt eine Bibelstelle aus dem sehr kritischen Neuen Testament, sind und bleiben gut in sich und Sachen, die wir geniessen sollen, sogar von Reichen. Jetzt, da haben wir 1. Timotheus 6, 17, wir werden nächsten Sonntag die anderen beiden Verse anschauen, aber da heisst es, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Jetzt, es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus zu einem sehr reichen Mann redet und ihm sagt, geh und verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Jetzt, die einen Christen sagen, da haben wir das Paradigma, da haben wir die Regeln für alle reichen Christen. Sie müssen all, was sie haben, verkaufen und das Geld weggeben. Das ist nicht richtig ausgelegt. Die Selbststelle, da redet Jesus zu einem Mann, wo sein ganzes Herz, sein Heil, seine Seele an sein Reichtum hängt. Und dann sagt er, ich helfe dir jetzt und rate dir darum, wird das Zeug los, wo dir dermaßen im Weg steht, dass du das wahre Heil könntest finden. Das ist eine so eine Stelle und vielleicht ist das etwas, was dich betrifft. Wenn du dein Herz natürlich so sehr an deinen Reichtum hängst, dass du nicht willst Jesus anschauen und kennenlernen und dich ihm anvertrauen. Aber die eher allgemeine Regel für reiche Christen haben wir da. Schärfe denen ein, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß, genug, und möchte, dass wir Freude daran haben. Also selbst der reiche Christ soll nicht anfangen zu denken, oh, das schöne Auto, das ich habe, das ist ganz etwas Schlechtes. Das ist in sich etwas, was nicht gut ist. Nein, er soll was machen damit? Er soll sich daran erfreuen, weil es Gott ihm gegeben hat. Also die Bibel kritisiert da nicht einfach aus Haar von einem gewissen Wohlstand. Der Abraham war ein sehr Wohlhabender, zum Beispiel im Alten Testament. Also selbst Reiche sollen sich erfreuen an den guten materiellen Gütern, die sie haben. Jetzt, der Text warnt schon vor etwas. Der Text warnt nicht vor Güter, die angeblich in sich etwas Schlechtes oder nur neutral sind, sondern warnt davor, dass Reiche was machen, überheblich werden und ihre Hoffnung auf ihr Geld setzen. Also der Text warnt vor einer falschen Einstellung diesen Sachen gegenüber. Jetzt, du kannst überheblich werden bezüglich dem, was du dir erarbeitet hast. Du kannst stolz werden. Stolz gibt es in zwei Varianten. Es gibt richtigen Stolz. Wir dürfen da stolz sein auf das, was wir geleistet haben. Also wenn du einen Marathon gelaufen bist und du bist halbwegs lebendig auf der anderen Seite angekommen, kannst du stolz sein auf deine Leistung. Es gibt richtigen Stolz, aber es gibt überheblichen Stolz, wo eine Selbstüberschätzung da ist. Das ist das, was da gemeint ist. Ein Reicher steht in der Gefahr, stolz zu sein auf das, was er geleistet hat, in Bezug auf das, was er erarbeitet hat. Und zweitens, die zweite grosse Gefahr für Reiche ist, dass ihre Hoffnung auf ihr Geld setzen. Und der Text gibt uns zwei Gegenmittel, um uns zu heilen, wenn wir reich sind, vor diesen beiden Gefahren. Das erste ist was? Wir sollen uns bewusst sein, wenn wir reich sind, dass der Reichtum etwas sehr Unbeständiges ist. Etwas, das nicht hebt. Jesus sagt dann in einem anderen Text, Reichtum und materielle Güter, das ist etwas, wo rostet und wo Motten fressen. Okay? Und das ist wahr. Mengenreicher Mensch ist im Frieden eingeschlafen zur Abend und am Morgen mausarm aufgewacht, weil es einen Börsencrash gehabt und alles ist weg gewesen. Einfach futsch. Reichtum ist nicht beständig. Auch materielle Güter können weggeschwemmt werden in einer Überschwemmung oder in einem Brand. Kannst du alles verlieren. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Weiss jemand, was das für ein Bild ist, was das darstellt? Kennt das jemand? Das ist das Grab von Tutanchamun. Das war ein Pharao. Da hat es eine Mumie drin, da ist sein Grab. Und was haben sie dem alles mitgegeben? Unglaublich viel Gold und reiche Sachen in der Hoffnung, er kann das irgendwie mitnehmen ins Jenseits. Das Dumme ist, das Zeug ist immer noch da und der Tutanchamun ist im Jenseits und er hat nichts können mitnehmen. Das ist jetzt im Museum. Oder? Und der Punkt ist der, wir kommen nackt in die Welt und wir gehen nackt von dieser Welt. Wir können nichts reinnehmen von dort, wo auch immer wir herkommen, vorher, und wir können nichts mitnehmen an physischem, wo wir könnten irgendwo in ein Grab hineinlegen und mitnehmen. Und darum sagt die Bibel, und das werden wir nächste Woche dann noch ein bisschen genauer anschauen, gibt es Sachen, die wir jetzt machen können, die dazu führen, dass wir nach dem Grab, in der Ewigkeit, etwas mitnehmen können von dem, was wir hier machen. Das schauen wir nächsten Sonntag an. Aber grundsätzlich warnt die Bibel davor, das Vertrauen in das Geld oder das Vertrauen in die materiellen Güter zu legen, weil das Zeug bleibt einfach da oder vergeht oder wird von Motten gefressen. Das ist so das Erste. Wir müssen uns bewusst sein, das Wunderschöne, das wir haben, und wenn es ein schönes Haus ist oder ein schönes Auto, das rostet, das wird einfach gefressen von der Zeit. Das Zweite ist, wir sollen nicht überheblich sein, wir sollen nicht stolz sein. Was hilft uns in diesem Text gegen das, gegen den Hang, gegen die Tendenz in unseren Herzen zu heben, überheblich zu werden? Die Antwort ist da am Schluss. Wir sollen uns bewusst sein, Gott gibt uns ja das alles. Jetzt du denkst, ich habe geschaffen, ich habe geschuftet für die schönen Sachen, die ich habe. Da hat Gott gar nichts beigetragen und das stimmt natürlich nicht. Deine Fähigkeit zu arbeiten hat Gott dir gegeben. Dein Intellekt, der vielleicht dazu geführt hat, dass du eine gute Marktidee gehabt hast. Oder dein Glück, dass du eine gute Arbeitsstelle gefunden hast. Oder einfach deine Fähigkeit, auch in schwierigen Arbeitssituationen dran zu bleiben und nicht zu künden. All diese Fähigkeiten, diese Ressourcen, die hat Gott dir gegeben. Und darum sollen wir das an Gutem, wo wir uns erarbeitet haben und wo wir auch auf die richtige Art dürfen stolz sein drauf, durchaus, unbedingt, da sollen wir sagen, nein, Gott hat das möglich gemacht. Und ich nehme es mit Dankbarkeit an, Dankbarkeit, und ich geniesse es auch. Materielle Güter sind etwas, wo gut sind. Und darum weisst du, die materiellen Güter, wo Gott dir schenkt, zu schätzen und zu geniessen. Weißt du das? Geh nach Hause nachher und haben einen feinen Mittag. Eben in ein paar Wochen gibt es das dann da. Aber geh nach Hause und haben einen feinen Mittag. Oder ein feines Glas Wein. Ein Glas Wein. das ist in sich etwas Gutes. Das ist nicht nur ein Mittel zum Zweck. Oder? Ein Auto, wo du drin steigst, ein E-Bike, das ihr mir geschenkt habt, oder? Auf meinem 50. liebe Gemeinde, das geniesse ich, weil das einfach kostbar ist in sich. Das ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Das ist etwas Gutes. Weißt du, die materiellen Dinge, die Gott dir gegeben hat, vielleicht ist es viel, vielleicht ist es nicht so viel, aber alles kommt von Gott. Weißt du, das zu schätzen und zu geniessen. Das ist das Erste, materielle Güter. Wie sieht es denn aus mit der Arbeit? Jetzt gehen wir wieder an den Anfang der Bibel, dort wird nämlich über das Schaffen geredet. Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn, den Garten, die vielen guten Sachen, zu bebauen und ihn zu bewahren. Da werden zwei Verb, Tätigkeitswörter, Mensch zugeordnet. Der Mensch soll bebauen und bewahren. Bebauen, das heisst investieren, kreativ sein, entwickeln, gestalten, kreativ etwas Neues hervorbringen aus den Rohmaterialien, die da sind. Es bedeutet auch zähmen, das Wilde in der Natur zähmen, so dass es auch brauchbar ist für etwas. Oder nützlich machen für den Mensch oder auch für andere Bereiche von der Schöpfung. Das ist bebauen. Und das Investieren, das haben wir da ganz, ganz stark uns zugeordnet, uns Menschen. Und der Adam war vielleicht im Garten Eden und hat das gesehen, in dem Garten. Was hat er da gesehen? Was ist das? Den habe ich vor ein paar Jahren schon mal gebracht. Den finde ich einfach cool. Das ist Eisenerz. Und der Adam hat Eisenerz angeschaut. Seht ihr da Eisenerz? Ich sehe etwas völlig anderes da. Ich sehe das da. Seht ihr es? Seht ihr das? Aus dem Rohmaterial sollen wir bebauen, investieren, entwickeln, kreativ werden. Das Rohmaterial da innen ist ein potenzieller Ferrari. Oder? Oder ein Porsche. Da haben wir einen Porsche. Okay? Das ist das, was wir da sehen. Und was wir auch noch haben, ist, weil, da kann es auch sein, dass wir Sachen entwickeln, die nicht so gut sind für die Schöpfung, sollen wir nicht nur bebauen, sondern auch bewahren. Immer beides gleichzeitig. Schützen, erhalten, ein Bereich von der Natur schützen vor einem anderen Bereich von der Natur. So dass die Natur nicht ausgenutzt wird auf eine falsche Art und Weise und gleich nutzbar gemacht wird für den Mensch und für andere Bereiche, für Tiere. So dass nichts kaputt geht. Wir sollen bebauen, das wäre das Innovative und das wäre das Konservative. Immer beides miteinander machen. Und die beiden Tätigkeiten, das ist eine gute Haushalterschaft leben. Haushalterschaft heisst, wie gehe ich um mit dem, was mir nicht gehört. Weil die ganze Schöpfung gehört Gott. Und jetzt sollen wir Haushalterschaft üben, indem wir bebauen und bewahren. Das gibt dann die dritte Predigt, oder? Es gibt auch ein anderes Wort, um die beiden Wörter zusammenzufassen. Das ist schlicht und einfach schaffen. Wir sollen schaffen. Und du bist jetzt da und denkst, oh, Halletz, wo bin ich da gelandet? Ich habe gemeint, schaffen gehöre ich zum Bösartigen in dieser Welt. Der Sündenfall ist gekommen, das Böse ist in die Welt gekommen, dann ist Arbeit in die Welt gekommen. Weil Arbeit ist sowas von mühsam und daneben. Das kann doch nicht sein, dass vor dem Sündenfall, bevor das Böse in die Welt gekommen ist, schon geschaffen worden ist. Das ist undenkbar für mich. Ich muss dich leider enttäuschen. Schaffen gehört zur ursprünglichen Würde vom Mensch. Das ist ganz wichtig. Und zwar bezahlte Arbeit wie auch nicht bezahlte Arbeit. Es gibt ganz viel nicht bezahlte Arbeit. Ist Kind aufbringen, geschaffen? Ist es bebauen und bewahren? Auf jeden Fall. Kind fördern und schützen. Das ist geschaffen und das ist geschuftet zum Teil auch. Oder? Ist zum Beispiel Vereinsarbeit. Ich nehme jetzt Bienenzüchter als Beispiel. Ist das bebauen und bewahren? Oh ja, das ist immer beides. Die verdienen vielleicht fast nichts oder gar nichts dafür. Vielleicht verdienen sie ein bisschen etwas dafür. Ist Musik machen geschaffen? Danke vielmals. Steff. Du verdienst jetzt dein Geld zufälligerweise damit. Ich wollte eigentlich ein Beispiel bringen von Leuten, die nicht davon leben. Aber das stimmt, oder? Kreativ sein ist genau das, was da gemeint ist. Bebauen und bewahren. Und so weiter. Und wir werden nachher dann auch sehen, das nächste Mal, das Schaffen ist etwas, wo übergeht in die Ewigkeit. Also wir haben die materiellen Güter, die jetzt schon als gut bezeichnet werden und in der Ewigkeit nochmal vorkommen. Und das Schaffen übrigens auch. Wir werden, und jetzt denkst du, wo bin ich wirklich gelandet? Im Himmel schaffen. Ich gebe euch ein Beispiel. Das Gleichnis von Jesus. Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger Diener, weil du im Kleinsten treu gewesen bist, sollst du Verwalter von 10 Städten werden. Jetzt das, in dem Gleichnis ist der Bezug von im Kleinsten treu, es ist in Bezug auf unser Leben, bevor wir sterben, jetzt. Wir sind am Zeug machen und du denkst vielleicht, das ist riesig. Nein, Jesus sagt, das ist im Kleinsten. Jetzt mal schauen, ob du im kleinsten Teil von deiner Existenz, in deiner diesseitigen Existenz, in dem Kleinen kannst treu sein. Und wenn du kannst treu sein kannst, dann gebe ich dir mehr von dem, was du in dem Diesseits gemacht hast, noch mehr davon. Da konkret, der kommt in der Ewigkeit die Aufgabe über Verwalter von 10 Städten zu sein. Was denken da, ist das geschafft oder nicht? Das ist ganz fest geschafft. Der muss bebauen und bewahren. Der muss die Städte entwickeln, so dass die Menschen gerne dort leben und gesund sein können und so weiter. Der muss dafür sorgen, dass es gut geht. Der muss auch alles Mögliche machen. Verwalten, in dem Sinn, da ist geschaffen. Wir werden in der Ewigkeit schaffen. Du wirst in der Ewigkeit schaffen und du denkst, was will ich denn in der Ewigkeit machen? Da wirst du noch informiert werden. Und die einen von uns sagen, ich bin so froh, das zu hören, weil die Vorstellung, dass der Himmel oder die Ewigkeit einfach ewig Ferien ist, das ist etwas vom Schlimmsten. Vielen von uns wäre es nach 3 Wochen todlangweilig dort. Aber, und das ist jetzt wichtig, weil wir haben dann da im 3. Kapitel die Aussage über das Schaffen, wo das Böse reinkommt, wird das Schaffen schwierig. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren. Es ist schwierig zu arbeiten und jede Arbeitsstelle, die du findest, wird schwierige Seiten haben. Es gibt keine ideale Arbeitsstelle. Dann kannst du das beistreichen, den Wunsch. Eines Tages werden wir aber alle sehr gern arbeiten, bebauen und bewahren. Warum? Weil es zur Würde vom Mensch gehört. Und das ist etwas, was wir ganz wichtig haben in der Bibel, wenn es dann auch ums Geben geht, ums Spenden geht. Wir sollen Geld schenken oder investieren oder spenden, unter anderem auch zum Arbeit möglich machen. Weil Arbeit ist etwas, das unsere Menschenwürde zurückführt. Es kann sein, dass wir Geld geben und es schafft eine komische Abhängigkeit und es kann auch entwürdigend sein, jemandem einfach Geld zu geben. Und darum hat die Bibel einen starken Fokus auf dem Schaffen. Wenn du zu faul bist, zur rechten Zeit zu pflügen, wirst du bei der Ernte nichts zu essen haben. Hör auf faul sein. Fang an zu arbeiten, sagt die Bibel. Wenn du kannst. Oder im Neuen Testament kommt das Fußstück. Schon damals haben wir euch den Grundsatz eingeschärft. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Trotzdem haben wir gehört, dass einige von euch, und zu wem schreibt er da? Da? Zu Christen. Dass einige von euch kein geordnetes Leben führen und nicht arbeiten und sich nur herumtreiben. Jetzt, warum haben sie das gemacht? Weil sie einfach faul sind gewesen. Vielleicht, aber was da vermutlich noch fast mehr dahinter steckt, ist, die einen haben gemeint, Jesus kommt jetzt denn gerade wieder. Jetzt, wenn Jesus morgen kommen würde, würdest du heute Abend noch arbeiten? Vielleicht solltest du. Gemäss dem Text. Weil arbeiten ist Menschenwürde und gehört zu unserer Aufgabe. Sie alle fordern wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus nachdrücklich auf, einer geregelten Arbeit nachzugehen und für ihr Lebensunterhalt selbst zu sorgen, also nicht Spenden annehmen von Leuten, damit sie einfach leben können. Jetzt, die Bibel ist da ziemlich scharf und es bedeutet, dass wenn wir Geld investieren ins Reich Gottes oder Geld spenden, sollten wir unter anderem schauen, dass es gebraucht wird, damit Arbeitsstellen entstehen können. Wir haben einen Obdachlosen, der uns als Gemeinde liebt, und der kommt 5-6 Mal im Jahr an die Türe und sagt, Herr Bruder, kann ich bitte eine milde Gabe haben? Und an Weihnachten gebe ich ihm immer etwas, aber sonst, wenn er kommt, dann sage ich ihm, schau, wir haben noch den Rasenmäher, der Rasen muss gerade gemäht werden, ich gebe dir einen Stundenlohn oder irgendetwas anderes. Dann kann er arbeiten und er kommt einen Lohn über. Das ist würdigend für ihn und sehr viel besser. Und wir sollen darum auch sehr dankbar sein. Also Mutter Teresa hat ganz viel Gutes gemacht, gell? Aber Unternehmer, wie zum Beispiel ein Peter Spuhler von der Stadler Rail, da bei uns in der Gegend, der hat in seiner Firma 13'000 Arbeitsplätze. Die haben auch sehr viel Gutes gemacht. Ein Bill Gates, ein wer auch immer, grosse Unternehmer und auch kleine Unternehmer, schaffen Arbeitsplätze, damit wir in einer menschenwürdigen Existenz unser Geld verdienen und nicht einfach nur das Geld irgendwo herstellen oder abholen. Und es ist wichtig, dass wir dankbar sind gegenüber Unternehmern, die das möglich machen. Jetzt, was ist, wenn du nicht kannst schaffen? Du bist vielleicht da und sagst, ich bin Flüchtling oder aus irgendwelchen Gründen kann ich im Moment nicht für Geld schaffen. Geschafft haben wir nicht nur, wenn uns Geld gezahlt worden ist. Das ist ganz wichtig. Wir bebauen und bewahren, auch dann, wenn wir manchmal kein Geld dafür bekommen. Ein freiwilliges Engagement von sehr vielen Menschen in Vereinen, Land auf, Land ab, da in der Gemeinde, gehört da auch dazu. Und die Frage ist, ob du auch könntest zum Beispiel etwas machen, investieren, damit du irgendwann mal könntest für Geld arbeiten. Also zum Beispiel eine Sprache lernen, damit du da in der Schweiz kannst arbeiten. Das ist auch bereits schon Arbeit. Das ist auch schon bebauen. Das ist auch schon investieren, dass du dann eines Tages einmal kannst, eine bezahlte Arbeit haben. Also wenn du nicht gegen Geld kannst arbeiten, gibt es ganz viele Möglichkeiten, trotzdem dich einzusetzen und menschenwürdig zu leben. Wie siehst du dein Arbeiten? Siehst du dein Arbeiten als etwas Würdevolles? Wenn du gehst arbeiten, sagst du, das ist etwas Gutes. Auch wenn es schwierig ist, heisst das nicht, dass es nicht eine würdevolle Tätigkeit ist. Das Vorhandensein von Schwierigkeiten im Arbeiten heisst nicht, dass es entwürdigend ist, automatisch. Sondern das Arbeiten ist grundsätzlich etwas, was sehr würdevoll ist. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu diesen, ich sage jetzt mal, Extrempositionen, die man im Christentum findet, merken wir, die Bibel hat eine positive Sicht, sowohl von materiellen Gütern wie auch vom Arbeiten. Und uns zieht jetzt meistens in eines von diesen beiden Extrempositionen, oder wir sind unterwegs so ein bisschen in eine oder die andere Richtung. Und was wir da jetzt gesehen haben, ist, dass wenn wir schauen, was die Bibel sagt über diese beiden Sachen, dann sehen wir, dass die Bibel beide positiv wertet. Und diese beiden Sachen sind etwas, was uns da einerseits in Dankbarkeit führen soll, für das, was Gott uns gegeben hat, und da uns ins Investieren soll führen. Und das sind die beiden Stichworte, die uns begleiten sollen. Und Jesus Christus fasst gut zusammen, und mit dem möchten wir die Predigt abschliessen. Jesus sagt, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost gefressen. Mögen wir uns erinnern von der anderen Bibelstelle, wo das auch gesagt wird. Jesus sagt dann nicht, dass die Güter schlecht sind. Er sagt, verlass dich nicht drauf. Motten oder Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Also Jesus sagt dann nicht, dass wir keine Schätze sammeln sollen. Dass Investieren schlecht ist, das ist nicht sein Punkt, sondern er kümmert sich so sehr um da, was du schaffst und um dein Geld und um deine Ressourcen, dass er sagt, ich möchte, dass du es an einem Ort investierst, wo es nicht kaputt geht für dich. So sehr und so umfassend sorgt er sich um dich und sagt, ich mache dir ein Angebot. Lern mit mir, wie du deine Zeit, deine Kräfte, deine Kraft und Fähigkeiten und Möglichkeiten und auch dein Geld kannst einsetzen, sodass es nicht verpufft. Tu dir Schätze im Himmel sammeln. Wir möchten jetzt das Lied singen miteinander oder hören auf ein Lied mit einem speziellen Text. Es geht darum, dass wir Raum schaffen für Jesus. Und es hat einen Satz drin, wo es heisst, tu was auch immer du willst, Herr. Das ist ein bisschen heiss nach so einer Predigt. Und wir möchten jetzt sehr bewusst die Hoffnungsgottesdienste mit Ihnen nehmen. Nochmal, ich habe es erwähnt am Anfang. Aber auch da, was wir gehört haben. Viele von uns gehen da wirklich schwierige Zeiten. Und da sind Nöte erwähnt in diesem Lied. Und die können wir zu Jesus bringen. Vom letzten Jahr her. Und vielleicht bist du letzten Sonntag nicht im Gottesdienst gewesen und auch nicht online. Und du möchtest nochmal wie das letzte Jahr Jesus anlegen. Aber auch am Anfang von diesem Jahr dir bewusst machen, Gott gibt nicht nur Schwieriges in dein Leben hinein und mutet es dir zu, sondern er gibt auch sehr viel Gutes. unter anderem alle Kräfte und Ressourcen, die du hast, auch die Finanzen. Und du kannst kommen und zu Jesus sagen, ich schaffe Raum für dich. Und es ist immer eine Gnade, dass wir sagen können, tu, was immer du willst, Herr. Dann kannst du vielleicht sagen in diesem Lied und beten, weck du so viel Vertrauen in meinem Herz dir gegenüber, dass ich dir wirklich sage, tu, was auch immer du willst, Herr. Ich lade dich ein, jetzt das Lied auf dich wirken zu lassen, hat dann einen akustischen Teil drin. Und in dem akustischen Teil kannst du vielleicht nochmal da etwas reinschreiben, mit Jesus reden und am Schluss von dem akustischen Teil komme ich dann noch rauf und bete mit uns.
Thank you.
Himmel, es gibt doch einiges, was uns quält und was uns den Frieden raubt. Und in deiner Gnade legen wir diese Sachen dir hin. So wie wir es auch für die, die da waren, letzten Sonntag gehört haben, dass wir mit leeren Händen können zu dir kommen. Oder mit Händen, die auch gefüllt sind mit Nöten. Mit Sachen, die uns den Frieden rauben. Das legen wir vor dir hin. Wir legen dir das alte Jahr hin. Das, was sich immer noch nicht verändert hat, auch im neuen Jahr, legen wir dir hin. Damit wir Raum können schaffen für dich. Und wir danken dir, Vater im Himmel, dass du uns nicht nur Schwieriges zumutest, sondern uns auch so viel gegeben hast. So viel Gutes gegeben hast. Auch materielle Güter. Auch Finanzen, Zeit, Kraft, Fähigkeiten, Gaben, Beziehungen, Intuitionen, Intelligenz und so weiter. Eine Berufung. Und wir bitten dich von Herzen, Vater im Himmel, am Anfang von dem neuen Jahr, aber auch am Anfang von dieser Serie, dass du uns Gnade schenkst, Raum zu schaffen, damit du noch mehr zu deinem Ziel kannst kommen mit uns. Und es fällt uns schwer zu sagen, tu was immer du willst, Herr. Aber wir merken in unserem Herzen, dass wir uns danach sehnen, dass wir den Punkt finden dürfen, wo wir dir so sehr vertrauen, dass wir genau das sagen. Denn wir möchten so sehr, so wie wir es gehört haben in diesem Gleichnis, dass du uns eines Tages sagst, du bist im Kleinen treu gewesen. Komm in meine Herrlichkeit, du treuer Knecht. Wir bitten dich, dass unsere Leben, wir sind nicht vergeudet, sondern dürfen uns erfreuen an allen guten Sachen, schon in diesem Sitz, wo du uns gibst, aber weit über das aus, weit über den Rand von unserem diesseitigen Leben aus, dies Reich in dieser Zeit, in dieser Welt, aber auch über das Grab aus in die neue Zeit, in die neue Schöpfung hinein, den neuen Himmel und die neue Erde hinein. Weck du in uns am Anfang von dem Jahr einfach da, was du möchtest, und das Recht geben wir dir jetzt, Vater im Himmel. Dass unsere Leben nicht vergeudete Leben sind, sondern investiert am richtigen Ort. Wir danken dir für das Gute, das du uns gegeben hast. Zeig uns, wie wir investieren sollen. Amen.